willkommen zu einer neuen Episode des Dachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und habe mich mit Manuel und Philipp zu ihrem Rollenspiel Nephilion unterhalten. Wie immer habe ich dir die Links zur Episode und zu den nächsten Veranstaltungen in den Shownotes zusammengestellt. Und los geht's. Dann freut es mich, heute Manuel und Philipp bei mir begrüßen zu dürfen. Hallo Manuel, hallo Philipp.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Hallo Mike, danke für die Einladung. Schön, dass wir hier sein können.
Wir sprechen ja dann über Nephilion, aber bevor wir soweit kommen, ihr seid ja Hardcore-Rollenspieler. Wie seid ihr dazu gekommen und was war das erste System? Wer möchte zuerst?
Ja, ich fange einfach mal gerade als erstes an und gebe dann einfach gleich an Philipp einmal weiter. Bei mir ist das schon einige Jahre her. Ich habe ursprünglich zum eigentlichen Rollenspiel über ein anderes Hobby, was auch damit zu tun hat, also LARP, also Live Action Roleplay, bin ich ans Rollenspiel selber gekommen und dann über eine kleinere Bubble, über ein Computerspiel im Endeffekt, an schriftliches Rollenspiel, um dann ins Pen and Paper selber reinzukommen. Das ist jetzt schon, ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele Jahre her, bis es dann darin irgendwann gegipfelt ist, dass ich meine allererste Runde Cthulhu selber geleitet habe, wo dann der Philipp auch dabei war. Und ja, das war ein schöner Einstieg, sag ich mal.
Eine Frage hätte ich dazu, oder zwei Fragen eigentlich. Briefliches Rollenspiel, war das damals ein Foren-Rollenspiel oder war das noch als aus grauen Urzeiten das sogenannte Brief-Rollenspiel?
Also es war tatsächlich ein Forenrollenspiel und das ging über eine Gruppe von Freunden, die wir irgendwie deutschlandweit irgendwie gesammelt hatten und ja, da wurde dann immer wieder ein bisschen hin und her geschrieben und ja, da ergab sich dann immer eine coole Story und ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen.
Machst du das noch immer oder nicht mehr?
Leider ist das schon seit einigen Jahren eingeschlafen. Die Leute haben sich dann einfach so ein bisschen auseinanderentwickelt und man selber hat sich weiterentwickelt und ist dann zu direktem Pen and Paper übergegangen und sowas. Und ja, also das war, ich sag mal, in den ersten Jahren so der Einstieg da in das ganze Thema.
Ein interessanter Weg. Also meistens ist es eher umgekehrt vom Rollenspiel zum Foren-Rollenspiel oder Briefspiel damals und dann zum Lab. Aber interessant. Ah. Und was war dann das erste System? War das dann tatsächlich gleich Cthulhu oder war das noch ein anderes System?
Also das erste richtige, ich sag mal, kommerzielle System war dann wirklich Cthulhu. Davor haben wir so ein selbst zusammengebasteltes, ich sag mal, Star Wars Ding gebaut. Und das war auch super cool, es hat sehr viel Spaß gemacht. Regeln gab es da eher weniger, sage ich jetzt mal. Und die richtigen Regeln, die kamen dann erst tatsächlich mit Cthulhu dann rein. Also die richtig aufbauenden Regeln. Und ja, damit ging es dann auch tatsächlich los im Endeffekt. Wo dann auch der Philipp, wie gesagt, dabei war. Und dann kam halt dann noch kurze Zeit später Star Wars Macht und Schicksal, wenn dir das was sagt. Das kam dazu.
Ja, natürlich, die FFG.
Ja, genau. Und das hat auch sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Da haben wir auch viel gespielt. Habe ich viel mit Online-Freunden zusammengespielt, aber auch in der Freundesgruppe vor Ort im Endeffekt. Da war der Philipp auch mit dabei bei der Star Wars-Gruppe. Da haben wir auch die allererste Kampagne gespielt und die lief dann auch irgendwie, ich glaube, anderthalb Jahre oder sowas, irgendwie sowas, die ich mir dann komplett da zusammengebastelt habe mit X-Spielern dabei. Also es war schon sehr spaßig, muss ich sagen.
Ja, ich habe die komplette FFG auf Deutsch hinter mir im Regal stehen, ja. Ich kann den nachfüllen. Philipp, wie war dein Werdegang?
Ja, hallo. Bei mir ist es ein bisschen anders. Also Manuel ist ein sehr exzessiver Rollenspieler, der spielt deutlich mehr als ich, muss ich sagen. Er hat auch viel mehr Erfahrung drin. Bei mir hat das Ganze erst relativ spät eingesetzt, nach meinem Studium 2018, also noch gar nicht so lange her. Also ich habe nur zum Hintergrund, also ich habe schon immer gerne Videospiele gespielt, Rollenspiele. Ne? Darüber kommt man heutzutage noch, glaube ich, schneller in die Rollenspielwelten, sage ich mal, hinein, weil ja auch viele Sachen Pen-and-Paper-Sachen auch inzwischen Videospieladaptionen in irgendeiner Weise haben. Und da habe ich 2018 dann erstmal eine Runde, ich glaube nur eine haben wir gespielt, Manuel Cthulhu, wie du gerade schon gesagt hast,
Ja,
genau
genau.
gespielt. Dann danach, nach der einen Runde, waren unser Charakter ja, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, nicht mehr benutzbar. Also war es vielleicht nicht das beste System, um einzusteigen, weil es ein bisschen frustrierend war, nach einem Durchspielen nicht weitermachen zu können mit seinen Charakteren. Und ich habe dann mir das DSA 5-Regelwerk geholt. Das sollte ja fast allen Leuten was sagen. Und habe DSA 5 damit dann selber meinen Einstieg gefunden als Spielleiter. Das war dann, ich habe es ein bisschen unterschätzt, wie aufwendig es ist, mit DSA 5 ohne Erfahrung einzusteigen als Spielleiter, weil Leute, die das schon gespielt haben, werden es wissen, es ist ja nicht gerade das schlankeste Regelwerk ist. Ja, war dann eine gewisse Herausforderung, aber hat mir großen Spaß gemacht, weil ich liebe es, wenn Welten sehr detailliert ausgearbeitet sind. Was habe ich sonst noch gespielt? Ich habe mal mich an Dune versucht, an dem Regelwerk auch als Spielleiter. Da haben wir, glaube ich, aber auch nur eine oder zwei Runden habe ich da mal mitgespielt. Hexen habe ich bei Manuel mal mitgespielt. Star Wars natürlich. Ich glaube, das war schon fast. Also der Klassiker D&D, den habe ich zum Beispiel noch nicht gespielt.
Spannend ist, DSA 5, also generell so ein großes Regelwerk wie DSA 5, oder es ist DSA 4.1 meiner Meinung nach noch viel herausfordernder für Anfänger. Ja, aber ja, es kann einem erschlagen, speziell die Hintergrundwelt ist durch diesen Detailgrad schon sehr, sehr umfassend, was man wissen könnte, sollte oder berücksichtigen muss, je nachdem, wer alles am Tisch sitzt.
Ja, also es hat ja zwei Ebenen. Einmal die Hintergrundwelt, die Details. Das finde ich ja gar nicht so wild, wenn das extrem viel ist. Das kann man ja auch für sich selber in seiner privaten Gruppe ja weglassen oder anpassen, wie man möchte. Also mache ich zumindest gerne dann. Bei DSA war es einfach auch die Vielfalt an Regeln. Also da gibt es ja für jeden Handgriff, überspitzt gesagt, gibt es ja dann irgendeine Sonderregel, wie man das dann macht. Zum Beispiel, wie man richtig Holz fällt oder so. Das meine ich ja. Und genau, DSA 4 und 4.1 sollen noch komplexer gewesen sein. Ich habe mich da mal so ein bisschen dann später reingelesen und war froh, dass ich damit nicht angefangen habe. Also es war einfach damals DSA 5 das aktuelle Regelwerk und deswegen habe ich mir das Aktuellste auch zugelegt.
Ja, kann ich nachfühlen, ja. Absolut.
Hast du auch schon mal DSA gespielt oder eher nicht?
Ich habe meinen ersten Kontakt mit DSA 1 gehabt, ungefähr 2 Jahre nachdem es rausgekommen ist.
Ah
Also
ja, cool.
vorgestern halt. Habe das dann sehr intensiv gespielt und möchte von mir behaupten, nachdem es so einfach ist, ich kann mit euch sofort, ohne dass ich irgendeinen Heft nachsehe, Charaktere machen, die Zaubersprüche auswendig, vielleicht nicht mit den genauen Werten, aber das ist eigentlich eher egal. Und wir können sofort loslegen und diverse Abenteuer durchspielen
Okay,
aus dem
krass, ja.
Stegreif. Also ja, ich habe schon die eine oder andere Erfahrung mit DSA. Aber kommen wir zu eurem System. Was könnt ihr mir darüber sagen oder was ist einmal was sind so die Eckdaten? Was ist für System? Fantasy, Science Fiction, Cyberpunk, welche Würfel braucht man?
Also wir haben halt 2018 halt uns angefangen zusammen Rollenspiel zu spielen, Manuel und ich. Wir kennen uns schon sehr lange, also wir haben uns da nicht erst kennengelernt, kennen uns aus der Schulzeit. Und wir beide haben schon immer irgendwie gemocht, wenn ich das mal für dich so mitsagen darf, Manuel, selber Inhalte zu schreiben. Also wenn wir beide Spielleitung machen, schreiben wir auch gerne mal selber Abenteuer. Und genau, wir haben halt angefangen viel mit Star Wars und mit DSA auf meiner Seite. Also Fantasy und Science Fiction Ableger. Und wir hatten relativ schnell die Idee, ein eigenes System zumindest mal zu überlegen, ob wir ein eigenes System bauen können oder schreiben können. Und dann haben wir damit 2019 angefangen. Und da ist jetzt bis heute rausgekommen Nephilion. Das ist ein wir nennen das jetzt Dark Science Fantasy. Also wir haben Fantasy und Science Fiction Elemente. Und zwar tatsächlich eine Galaxie, also mit mehreren Himmelskörpern, Planeten, Sonnen und was alles dazugehört. Und in unserer Welt oder in unserer Galaxie werden eben die Planeten von High-Fantasy-Völkern mehr oder weniger bevölkert. Das heißt, wir haben verschiedene Zivilisationen und zum Beispiel gibt es eine Zivilisation der Elfen, es gibt eine Zivilisation der Zwerge und dann auch, was haben wir noch? Menschen, Vampire, Gestaltwandler und natürlich auch Alien, also ich sag mal Alienrassen, die nicht High-Fantasy sind. Also ja, wir haben im Prinzip eine Galaxie geschrieben, in der High-Fantasy-Völker die Galaxie bewohnen und die untereinander auch Raumfahrt, Handel, Kriege, Auseinandersetzungen und alles, was dazugehört, betreiben. Das heißt, wir haben eben keine, ich sag jetzt mal, wenn ich von den Elfen rede, kein Waldvolk, das Bogen schießt und auf Bäumen wohnt, sondern wir haben uns überlegt, wie könnte so eine Fantasy-Volk aussehen, wenn man das sich technisch entwickeln ließe. Also wir haben dann eben ein Hightech-Elfenvolk, so das ist so ein bisschen der Hintergrund.
Also, ihr habt Zwerge, ihr habt Elfen. Welche Völker habt ihr noch?
Also es gibt sieben spielbare, bei uns heißen sie Spezies oder Rassen, also wir haben so ein klassisches Rassen- und Klassensystem. Und wir haben eben sieben spielbare Spezies, genau. Das sind die Elfen, die Zwerge, die Vampire, die Menschen, die Gestaltwandler, eine Alienrasse, die bei uns Zesoren heißt, und Nachtalben.
Die Zesoren sind die klassischen kleinen grauen Männchen.
Genau.
Das ist schon mal sehr spannend. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, wir haben auch Magie oder keine Magie.
Doch, wir haben auch ein Magiesystem. Ja, also man kann einen Magier spielen. Bei uns heißt er jetzt nicht Magier, sondern Ätherist. Aber es ist im Prinzip ein klassischer Magier. Und jedes Volk oder jede Spezies bringt auch Magier hervor. Das heißt, du kannst einen Elfenmagier spielen, genauso wie einen Menschenmagier oder einen Vampirmagier. Auf Conventions habe ich das häufiger, die Diskussion oder die Frage, wie das zusammengeht mit Technologie. Wobei man ja sagen muss, zum Beispiel bei Star Wars, die Macht ist ja auch nichts anderes als eine Art von Magie in irgendeiner Weise, systemtechnisch zumindest. Und wir haben das so gemacht, also Magie gibt es, aber die ist halt, die Leute, die die Magie wirken und nutzen können, sind im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung in der Galaxie sehr wenige, also sehr gering. Das heißt, wenn du eine hinreichend fortschrittliche Zivilisation entwickeln möchtest, musst du auch Technologie parallel entwickeln, weil sonst würde das nicht funktionieren. Ja, ist ein bisschen was von beidem, oder? Also genau, ja.
Habt ihr dann mehr Berufsgruppen, also Klassen, als Spezies oder?
Im Moment sind es sieben Spezies und auch sieben Klassen. Wir haben, genau, die kann man fast frei kombinieren. Das heißt, man kann relativ viel verschiedene Archetypen sich erschaffen, wenn man möchte, oder Helden. Es ist aber auch angedacht, dass also es ist so angelegt, dass wir auch zukünftig weitere Spezies und Klassen dazu schreiben können, weil wir haben jetzt diese sieben spielbaren Spezies. Daneben gibt es aber auch viele Planeten und Orte, wo dann noch andere Spezies leben und so weiter. Das heißt, man kann das, wir haben das so offen angelegt, dass man da weitere Spezies, ja, und auch Klassen erschaffen kann.
Gehen wir mal einen Schritt zurück. Und zwar, ihr habt gesagt, okay, ihr habt da eigentlich ein großes Weltall vor euch. Inwieweit habt ihr hier Planeten oder Bereiche, Sonnensysteme und so weiter vordefiniert, die dann in eurem System Kanon sind? Oder ist es eher im Sinne von, was sich der Spielleiter bzw. die Gruppe vereinbart?
Also im Sinne von dem Worldbuilding selber, oder wie?
Genau.
Ja, wir haben die Galaxie komplett angelegt. Und auch alle Planeten einen Namen gegeben, allen Sonnensystemen einen Namen gegeben, allen Sektoren einen Namen gegeben. Also es ist da, aber immer mit dem Hinweis, es könnten auch noch durch irgendwelche kosmischen Effekte Systeme oder Planeten existieren, die quasi noch nicht entdeckt sind. So in die Richtung. Es ist alles da, aber man muss dazu sagen, es ist alles benannt, aber natürlich nicht alles ausgearbeitet. Also wir sind halt nur zwei Leute und wir haben jetzt in unserem vergleichsweise nicht realistischen Galaxie nur 330 Planeten. Natürlich sind davon nur eine Handvoll beschrieben. Der Rest ist quasi, wie sagt man, ein Blanko-Welten, wo noch nicht viel definiert ist. Außer ob es sich um eine Eiswelt, einen Gasplaneten oder eine Vulkanwelt oder was auch immer handelt.
Oder zu welchem Reich das gerade gehört oder sowas, ne?
Genau, wozu es welches Imperium oder welche Macht quasi die Herrschaft über diesen Planeten hat, genau, das ist gegebenenfalls auch festgelegt. Aber auch immer nur, man muss sich ja auch überlegen, auch immer nur zu einem bestimmten Zeitpunkt. Denn wir haben ja natürlich eine Zeitachse über mehrere tausend Jahre und im Verlauf von mehreren tausend Jahren verändern sich auch Grenzen und wer wo den Fuß drauf setzt. Also es ist definiert, aber man kann als Spielleiter oder auch als Spielgruppe sagen, wir machen das zu dem und dem Zeitpunkt oder in der und dem, wir spielen dort, wo noch nicht viel zu geschrieben ist und dann ist man da auch völlig frei. Also es ist so ein bisschen von beidem, Mike. Ich versuche gerade so ein bisschen den Spagat zu kriegen. Ja.
Der Hintergrund zu dieser Frage kommt nämlich mehr oder weniger aus Traveller. Und zwar bei Traveller ist es so, dass das System, also der gesamte bekannte Bereich ja kartografiert ist, aber, also von der offiziellen Karte, aber es Bereiche gibt, die absichtlich freigelassen worden sind, so wie diese freien Flecken, wie wir es auch von DSA haben und so weiter, wo man sagen kann, okay, da kann ich was reinsetzen, da wird kein anderer Autor was reinschreiben oder ähnliches. Ich sehe jetzt bei einem Weltraum grundsätzlich nicht so dass die Thematik darin. Allerdings schon auch, und deswegen auch die Frage, im Sinne von, ob man im Prinzip als Spielrunde, so wie bei dem Powered by the Apocalypse Spielen, sich als Gruppe etwas überlegt, das man dann spielen möchte. Oder ob ihr einen groben Rahmen gezeichnet habt, in dem Fall habt ihr diesen ja, in dem man sich dann bewegen kann. Interessanter Punkt ist das mit der Zeitachse von diesen Reichen, die natürlich absolut dynamisch sind, diese Grenzen. Habt ihr das auch irgendwie vermerkt oder?
Also wir haben bisher veröffentlicht ein Regelwerk, einen Schnellstarter, einen Kampagnenband und wir können nachher noch was zu unserem jetzt kommenden Missionsband erzählen. Das machen wir gleich separat. Aktuell schreiben wir allerdings an dem Hintergrundband von dem ganzen Uni oder von der ganzen Galaxie und dort geht es nämlich genau um die zeitliche Entwicklung. Wie sind die Reiche entstanden, also die Imperien? Wie haben die sich entwickelt? Wie sind die zur Raumfahrt gekommen und wie haben die sich ausgebreitet? Es geht so ein bisschen um die interstellare Entwicklung der ganzen Zivilisation in diesem Band und daran schreiben wir gerade. Dort wird natürlich dann auch definiert, wann haben die Reiche quasi die Raumfahrt entwickelt? Wie haben sie sich ausgebreitet? Und dort wird das im Prinzip zeitlich ein bisschen abgespult, sage ich mal. Also da gehen wir so ein bisschen durch die Jahrtausende durch und gucken, wann gab es zum Beispiel welche Kriege oder welche Krisen und mit so ein paar Eckdaten. Natürlich nicht jedes Jahr und so, ne? Das kann man nicht leisten bei sowas. Aber so, dass man eben sehen kann, wie sich das so entwickelt hat. Da wollen wir drauf hinaus.
Wenn ihr jetzt jemanden Neues, der zwar im Rollenspiel behaftet ist, aber der von eurem System, von Nephilion noch nie etwas gehört hat und keinen Bezug herstellen kann, wie würdet ihr das beschreiben? Oder was wäre für euch der Schwerpunkt? Das Regelwerk oder die Welt oder das Setting oder wie würdest du das machen?
Also, ich würde dann nochmal einen kurzen Überblick geben über das Setting. Also, ich würde natürlich erstmal erwähnen, wir haben eine Mischung aus Fantasy und Science Fiction im weitesten Sinne, dass wir eben diese, wie ich schon gesagt habe, Fantasy-Völker in einen Galaxie-Kontext setzen, mit dem Ansatz, dass unser System, also viele Science-Fiction, also nicht viele, aber zum Beispiel Star Wars ist ja so Space-Opera-mäßig angelegt, ist ja so klassisches Gut gegen Böses Welt oder nicht, ja, also System. Bei uns ist es bewusst nicht so gesetzt. Wir haben keine klassische Space Opera. Wir haben eben, wie ich schon gesagt habe, eingangs viele verschiedene Fraktionen und es gibt kein klassisches Gut gegen Böse. Also jede Fraktion oder jedes geschichtliche Event hat immer zwei Seiten einer Medaille. Das heißt, was man als Spieler macht in der Welt, ist weder gut noch böse, sondern das ist immer eine Frage der Perspektive. Das ist schon mal eine Sache, die ich so ein bisschen erwähnen würde. Also wir versuchen, das so zu schreiben, dass man immer in allem irgendwas Gutes und irgendwas Schlechtes sehen kann. Was ich noch interessant finde, ist den Magieaspekt. Also wir haben wirklich so klassische Zaubersprüche oder ja, so Elementarmagie zum Beispiel mit Feuermagie, wie man das auch aus so normalen, Anführungsstrichen, Fantasy-Welten kennt, man in dieses Science-Fiction-Setting gesetzt, und das auch mit der Lore verknüpft, warum es das eben gibt. Und die dritte Dimension ist, wir haben auch einen mystischen Aspekt, das heißt, es gibt eine Götterwelt und eine Dämonenwelt. Das heißt, bei uns Götter und Dämonen gibt es tatsächlich, also das ist nicht nur eine Glaubenssache, sondern sie existieren in einer bestimmten Sphäre, und haben auch mittelbar und unmittelbar irgendwo Einfluss auf die Geschehnisse in der Galaxie. Das ist auch deshalb relevant, weil wir eine Klasse haben, der Kleriker heißt, und wir haben in unserem Spielsystem verankert, sowas wie man das aus DSA kennt, zum Beispiel gibt es ja diese Schicksalspunkte. Ich glaube aber, die gab es nicht schon immer, sondern die wurden irgendwann mal eingeführt. Haben wir auch, das heißt nicht Schicksalspunkte. Also bei uns spielt Religion, Glaube und Mystik relativ große Rolle, so in der Lore. Und bei uns kann man eben zu einem Gott oder einem Dämon beten, wenn man in einer brenzlichen Situation ist und man braucht irgendwie Hilfe, dann kann man göttlichen Beistand oder dämonischen Beistand erbitten und dann kann der Spielleiter entscheiden, ob er quasi dem Spieler helfen will oder nicht. Und dafür muss man allerdings im Spielsystem einen Preis zahlen. Und ich würde sagen, da würde ich jetzt überleiten zum System und das würde der Manuel, glaube ich, mal kurz zusammenfassen, oder?
Gerne. Ja, ich greife das auch direkt einfach auf, deinen Spielball, den du mir gerade rübergeschoben hast, und gehe direkt auf diese Wunder bzw. Unheile im Endeffekt ein. Man kann entsprechend, also es ist auch regeltechnisch festgeschrieben, man kann das im Endeffekt einmal pro Tag machen. Und das geht dann so weit, dass, ich sag mal, ein einfaches Wunder ist nach dem Motto, hey, du hast quasi den göttlichen Impuls gekriegt, dass du diese, ich sag mal, die Probe zum Beispiel nochmal wiederholen darfst, bis hin zu, wenn es ein Wunder ist, hey, Gott XY, mein Freund hier gerade, mit dem ich hier gerade unterwegs bin und mit dem wir, ich sag jetzt mal, eine Bank ausgeraubt haben, blöde gesagt, der wurde von den Wachposten über den Haufen geschossen und liegt gerade im Sterben. Bitte, 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 lass den nicht sterben. Hilf mir irgendwie, dass der wieder da bleibt. Und dann kannst du entsprechend mit diesem Wunder dafür sorgen, dass dieser Spieler halt nicht stirbt, weil wir haben auch tatsächlich eine Mechanik drin, dass ein Charakter entsprechend sterben kann. Gibt es ja auch nicht bei jedem Pen-and-Paper-System, sage ich jetzt mal, aber das haben wir tatsächlich auch drin. Und dann kann man halt diese Wunder erbitten oder halt, ich sag mal, den Konterpart mit den Dämonen halt, also Dämonen bösere Sachen, also alles, was halt auf andere im Endeffekt wirkt, sage ich jetzt mal, kann man das erbitten. Dass der Krux dabei ist, es gibt es das sogenannte Hingabesystem. Das heißt, sobald du zu einem Gott betest und um ein Wunder bittest, oder halt gleich beim Dämon, ich bleibe jetzt einfach mal beim Gott, ist es so, dass du Hingabepunkte sammelst. Je nachdem, wie groß das Wunder ist, sammelst du entsprechend viele Punkte. Wenn du eine gewisse Anzahl, in unserem Fall sind es 5, Hingabepunkte gesammelt hast, baust du Begierde zu diesem Gott auf. Diese Begierde ist dann auch nochmal verschieden eingestuft, sorgt dann aber auch dafür, dass du dich je mehr, also je höher deine Begierde ist, mehr für die Interessen dieses Gottes oder halt Dämon entsprechend interessierst und auch in dessen Sinne agieren möchtest. Das heißt, das geht dann immer so weiter, bis du halt irgendwann quasi ja nur noch für die Interessen dieses Gottes oder Dämons oder so agieren willst und der Charakter dann halt im Endeffekt unspielbar wird. Das heißt, wir haben da auch nochmal eine logische Barriere quasi eingebaut, dass man halt wirklich auch nicht wirklich hergeht und permanent irgendwelche Wunder irgendwie ausruft, um sich da irgendwie das Leben einfach zu machen. Das Schöne dabei ist auch noch, es gibt noch den tollen Aspekt, also den tollen Nebenaspekt, nenne ich es als Spielleiter immer, dass man Geisteskrankheiten in Anführungszeichen erwerben kann. Das heißt, du kannst auf verschiedene Arten und Weisen kannst du Geisteskrankheiten bekommen. Dem einen oder anderen mag das aus Cthulhu zum Beispiel bekannt vorkommen. Dein Charakter kann wirklich komplett durchdrehen im Endeffekt, also komplett lala werden. Und das ist auch noch so ein schöner Nebenaspekt auch von den von den Wundererbittungen oder zum Beispiel, wenn du deine Seelenpunkte, also dein, also es gibt zwei verschiedene Hauptressourcen, das ist einmal Lebenspunkte und Seelenpunkte. Wenn du da zum Beispiel eine Grenze unterschreitest, kriegst du auch eine entsprechende Geisteskrankheit, die dann ausgewürfelt wird mit einem W100 und so weiter, aber die wirst du dann auch entsprechend bekommen können. Genau, das ist ein schöner Aspekt dazu. Also sprich, wir haben W100 dabei, wir haben ein W6 dabei, wir haben ein W20 dabei. Der primäre Würfel bei uns im System ist tatsächlich der W20, weil der wirklich für Proben oder ähnliches hauptsächlich genutzt wird, die dann halt die einzelnen Fertigkeiten quasi unterwürfeln müssen, nicht wie bei D&D halt über drüber, sondern wirklich drunter. Und um das zu erklären, es gibt bei uns 4 Attribute, also Eigenschaften im Endeffekt. Na, also sprich Stärke, Geschicklichkeit, Charisma, Intelligenz, das sind so die Hauptwerte. Und darauf ableitend gibt es halt die einzelnen Fertigkeiten, die in Hauptfertigkeiten gegliedert sind, die dann nochmal davon ableitend Unterfertigkeiten haben. Wir sind nämlich hergegangen und haben gesagt, hey, wir wollen viel abbilden, also wirklich viele Sachen abbilden, was ein Charakter irgendwie machen kann. Aber wollen auch die Balance finden, dass es nicht zu viel zum Skillen wird im Endeffekt. Es ist, weil das ist, also das ist eine schwierige Balance, weil ich sag mal, wenn du jetzt als Beispiel jetzt einfach nur mal 200 verschiedene Fertigkeiten hättest und die alle skillen müsstest, hast du einfach irgendwann keinen Überblick mehr. Keine Panik, so viel sind es bei uns definitiv nicht. Und bei uns ist es, wie gerade gesagt, die Skillung basiert auf den Hauptfertigkeiten im Endeffekt. Also das heißt, du skillst die Hauptfertigkeiten und alle dazugehörigen Unterfertigkeiten leiten sich von der Probe, die dann daraus resultiert, im Endeffekt ab. Und genau, dann gibt es einen Probenwert und der berechnet sich dann halt auf Basis der Fertigkeit und der Leiteigenschaft, also sprich, ich sag mal Stärke oder Geschicklichkeit. Dann hast du einen Wert hinten raus, ich sage jetzt als Beispiel mal eine 14. Und wenn du dann eine Probe auf, keine Ahnung, du kletterst die Felsspalte von eben hoch und würdest dann auf Athletik im Endeffekt würfeln, hättest da eine 14 drin, dann würfelst du mit einem W20, hast es unterwürfelt, bist du die Felsspalte hochgeklettert. Dazu gibt es natürlich noch vom Spielleiter die Möglichkeit zu sagen, hey, wenn diese Felsspalte jetzt gerade, es hat gerade geregnet und das ist super glitschig und hast er nicht gesehen, kann er dir eine Erschwernis reinpacken, also einen Modifikator. Das heißt, ich sag mal, die ist jetzt glitschig und der Spieler wird eine Erschwernis von -3 haben. Also heißt, die Probe würde um -3 erschwert werden. Um bei unserem Beispiel zu bleiben, müsste er anstelle von 14, müsste er dann 11, ne? Weil Differenz 3, müsste er dann halt die 11 eben unterwürfeln, um diese Probe halt zu schaffen und dann diese Felsspalte auch wirklich hochzukommen. Ich bleibe jetzt bei dieser Felsspalte, weil es einfach gerade ein schönes Beispiel ist. Genauso gut gibt es aber auch genau das Gegenteil. Also sprich, es kann auch erleichtert werden im Endeffekt. bei der Felsspalte, hey, da ist irgendwie, da sind Ranken an der Felsspalte und es wird um eins erleichtert oder sowas, dann wird es halt genau andersrum gehen. Genau, und sowas wird dann alles mit einem W20 gemacht. Die Mechanik dahinter ist auch relativ einfach. Es gibt diesen Probenwert von der Fertigkeit und den unterwürfelst, also da würfelst einen W20 drauf. Keine Vergleichsprobe noch zusätzlich oder irgendwie einen weiteren Wurf auf XYZ. Das ist wirklich mit einem Wurf ist das im Endeffekt entschieden, ob du es schaffst oder nicht. Das war für uns auch nochmal ein wichtiger Aspekt, weil wir bei manchen Systemen gemerkt haben, hey, ich gehe jetzt einfach nochmal auf DSA. Nichts gegen das System selber. Ich finde es ist ein schönes System. Es ist eine absolut hammergeile Welt. Aber mich persönlich hat es damals tatsächlich genervt, dass man drei Proben quasi machen musste, um eine Probe, also um eine Fertigkeit quasi hinzukriegen. Und darauf basieren es mir her und haben gesagt, hey, wir machen das simpel und machen das mit einem Wurf und dann hast du es entweder geschafft oder nicht. Und genau, so läuft unser System im Endeffekt. Und das zieht sich dann auch weiter durch zu Kämpfen zum Beispiel, wo wir dann verschiedene Waffentechniken haben. Also Waffentechniken im Sinne von, hey, es gibt Einhandwaffen, es gibt Zweihandwaffen, es gibt die richtig schöne Dreihandwaffen. Ja, da haben wir uns nicht lumpen lassen, es gibt bei uns Dreihandwaffen. Entweder ist dein Charakter, wenn er eine Dreihandwaffe nutzen will, unsagbar stark und hat irgendwie ein spezielles Talent, dass er Dreihandwaffen mit zwei Händen führen kann. Oder aber er hat einen genetischen Defekt, also Stärke oder Schwäche oder sowas, das gibt es bei uns auch, dass er zum Beispiel einen dritten Arm hat. Das heißt, ein Zwerg, der jetzt auf einmal nicht nur zwei Arme hat, sondern noch, dem noch ein dritter Arm zum Beispiel aus der rechten Schulter hinten rauswächst, der dann auch einen Dreihandhammer zum Beispiel führen könnte. Oder was weiß ich nicht, für eine riesige Space-Kanone, die aber eigentlich von zwei Leuten geführt werden müsste, die er dann aber mit drei Händen im Endeffekt selber nutzen kann. Genau, um dann halt dann entsprechend mit zu agieren. Und das basiert halt auf diesen Waffentechniken, die auch so simpel sind wie die Fertigkeiten. Sie haben eine Leiteigenschaft, also heißt Stärke, Geschicklichkeit. Und dann skillst du in den Hauptwert rein, also in die Waffentechnik rein und hast dann einen Probenwert, der dann im Endeffekt dein Angriffswert ist. Also sprich, wenn du angreifst, unterwürfelst du das und bam. Das kann man natürlich noch weiter ausführen, indem man sagt, hey, es gibt noch so einen tollen Wert, das ist der Verteidigungswert, den haben NSCs, den haben Spieler und so weiter und so fort. Der spiegelt im Endeffekt deine Rüstung plus Talent zum Ausweichen, sage ich jetzt mal wieder. Und das ist ein Wert, den du als, ich sag mal, der Spieler wird angegriffen, wird ins Visier genommen von einem Scharfschützen und könnte sagen, hey, ich möchte diesem Schuss im Idealfall noch ausweichen, weil ich es bemerkt habe und hat dann noch einen Wert, zu dem ich gleich noch komme, frei und kann diese Aktion nutzen, dann würde der Scharfschütze seinen normalen Angriffswurf hier haben. Ich sage jetzt mal keine Ahnung, der hätte eine 17 und müsste einfach nur eine 17 unterwürfeln und der Spieler hat aber einen Verteidigungswert von 4, und nutzt diese Aktion im Kampf, dann würde er im Endeffekt diesen Wurf für den Scharfschützen verschweren, also schwerer machen im Endeffekt. Heißt um 4 Punkte erschweren. Das heißt, der hätte dann nur noch eine 13 runter. Genau. Und so funktioniert dieses ganze Fertigkeiten-Waffentechniken-System dahinter. Genau.
Ich würde gerne gerade nochmal einhaken, damit es vielleicht für die Zuhörer, also ich habe natürlich alles verstanden, aber Manu ist ein bisschen gesprungen, was auch nicht schlimm ist, der Manu ist sehr begeistert davon. Ich wollte es nochmal kurz für die Hörer, wenn das in Ordnung wäre, sortieren. Also wir haben ein relativ schlankes Grundregelsystem. Das heißt, wir haben ein System, wir haben uns überlegt, was braucht man, um zu spielen? Das ist zum einen Proben zu machen, um irgendwas zu tun. Also bei uns sind das Fertigkeiten. Ich will klettern, ich will, weiß ich nicht, irgendwas lernen. Ich möchte irgendwas hacken. Wir sind ja in der Science-Fiction-Welt. Das heißt, es gibt viel Technik. Man kann zum Beispiel Hacking machen. Ich möchte irgendwas über Wissenschaften wissen, zufällig, weiß ich jetzt nicht. Genau. Das ist das eine. Also wir machen Proben. Genau, dann haben wir uns überlegt, was braucht man noch? Das andere ist ein Kampfsystem. Das haben wir uns überlegt, das ist rundenbasiert, wie man das auch aus vielen Pen and Papern kennt. Und das basiert auf einem Aktionspunktesystem, das nennt sich bei uns Ausdauer. Das heißt, Du hast zum Beispiel 6 Ausdauerpunkte, möchtest mit irgendeiner Waffe angreifen, die verbraucht schon mal 3 Ausdauer, dann hast du noch 3 übrig, wenn du das getan hast, und kannst mit diesen 3 Punkten dann zum Beispiel nochmal angreifen oder du kannst irgendwas anderes machen, zum Beispiel irgendwo hochklettern, weglaufen, in Verteidigungsstellung gehen. Also es gibt so ein Aktionspunktesystem. Das heißt, man ist nicht wie bei einigen anderen Systemen oder vielen anderen Systemen immer nur einmal in einer Kampfrunde dran, sondern so lange, bis dieser Punktepool aufgebraucht ist. Und das ist, hey, von Charakter zu Charakter ein bisschen unterschiedlich, wie viel Ausdauerpunkte man hat.
Wenn du sagst, ich habe die Ausdauerpunkte für die Anzahl der Aktionen oder die Art und Weise der Aktionen, die ich machen möchte mit meinem Charakter in der Runde, habt ihr auch ein Initiativesystem, das definiert, wer wann dran ist in der Runde oder?
Das geht bei uns über den Geschicklichkeitswert. Also bei uns wird das eingeteilt, geguckt, hat der Gegner geschicklich, also einen höheren Geschicklichkeitswert oder du, und der mit dem höheren darf anfangen. Genau. Und dann hat man eben diese Ausdauerpunkte, kann was machen, und wenn die aufgebraucht sind, dann ist der andere dran. Ein interessanter Aspekt ist noch, wenn du nicht alle Ausdauer verbrauchst, kannst du die übrig gebliebenen Punkte in einen Gruppenausdauerpool quasi einzahlen und ein anderer Mitspieler kann den dann nutzen. Das heißt, ich zahle zum Beispiel 2 Punkte ein, und wenn du, Mike, mit mir zusammenspielen würdest, kannst du sagen, ah, ich brauche zusätzliche Ausdauer, dann kann ich nochmal extra angreifen oder irgendwas Besonderes machen. Du nimmst dir die Ausdauerpunkte und kannst dann mehr machen. Also man kann dann im Prinzip taktisch damit mit dieser Punkteressource agieren im Team.
Bedeutet aber, das können nur die Spieler und nicht die Gegner.
Das können nur die Spieler, genau.
Ihr klassifiziert da nicht zwischen, wie wir es bei der Star Wars haben, also beim FFG Star Wars, im Sinne von normalen Trash-Mob, dann bessere und dann Endgegner.
Nee, das haben wir nicht. Zumindest bis jetzt noch nicht. Also das können die Spieler, das ist quasi so eine Art taktischer Vorteil, womit man eben auch, wenn man wollte, könnte man damit halt Core, oder wie hat das Hardcore Gaming, nee, wie heißt denn das nochmal, wenn man Systemmechaniken ausnutzt, ich komme gerade nicht auf den Begriff.
Min-maxen.
Genau, richtig. Das könnte man machen. Man könnte ja sagen, okay, alle Spieler, die vielleicht nicht stark sind oder so, die stellen sich nach hinten, geben alle Ausdauerpunkte auf die, die richtig Schaden machen oder so. Und dann könnte man das so ein bisschen, ja, so ein bisschen diese Mechanik ausnutzen. Aber es ist natürlich auch immer eine Sache des Spielleiters, wie er das dann handhaben möchte, ne? Also.
Wobei du kannst es ja nicht komplett ausnutzen, weil du hast auch noch die Begrenzung ja drin, dass wenn du Ausdauer aus diesem Pool rausnimmst, du mit Seelenpunkten im Endeffekt bezahlst.
Ja, genau.
Genau, das ist schon, ich sag mal, ein bisschen limitiert, sage ich mal, um dieses Min-Maxen, ja, zumindest ein bisschen zu begrenzen.
Also, worauf ich hinaus wollte, wir haben eben dieses Kampfsystem, wir haben ein Probensystem, und man muss natürlich oder lernt natürlich, wie man Charakter baut. Das ist bei uns jetzt auch nicht so schwierig. Klar, man muss ein paar Sachen berechnen. Wir haben dazu aber auf unserer Webseite auch einen Charaktererschaffungsleitfaden, wo man in schrittweise durch nochmal in Stichworten durchgeführt wird und mit Verweise auf unser Regelwerk, dass man die Stellen entsprechend schnell findet. Also Charakter bauen ist nichts, also keine Wissenschaft zumindest. So, und das andere ist, wir haben dann überlegt, damit kann man spielen, und wir haben dann eine Art, wir haben das ein bisschen modular eben aufgebaut. Wir haben dann noch Vertiefungsregeln, wo man dann noch mehr machen kann als Gruppe oder als Spielleiter, wenn man das möchte. Und darunter fällt unter anderem auch eben dieses System, zu einer Gottheit zu beten. Also das braucht man jetzt nicht unbedingt, um zu spielen, aber es wäre natürlich nützlich, wenn man vielleicht sehr schwierige oder Aktionen machen will oder Aufgaben erledigen will, die vielleicht ja, so ein bisschen lebensmüde eigentlich wären. Dann ist natürlich hilfreich, wenn man im Notfall irgendwas machen kann oder irgendwas einsetzen kann, damit man irgendwie doch noch gerade so davonkommt oder so.
Mir drängt sich da nur eine Frage auf, weil ihr vorher gesprochen habt davon im Sinne von den Dämonen oder der Gottheit anbeten oder ähnliches. Ich vermute mal, es handelt sich dabei eher in Richtung Stoßgebet im Sinne von, ich möchte das noch eben verhindern und nicht, ich bereite mich auf diese große Tat vor und möchte deswegen Rückendeckung vom...
Genau, also ersteres. Es ist eigentlich so, das System selber ist so gedacht, dass man dann ein Stoßgebet macht und dann eben erhört wird, wenn der Spielleiter es erlaubt oder eben nicht erhört. Also das System sieht eigentlich vor, dass man erhört wird, aber natürlich kann ein Spielleiter sagen, nee, das können wir jetzt hier nicht machen aus dem und dem Grund. Das ist ja, ist ja immer so, ein Spielleiter kann immer noch Sachen selbst entscheiden. Aber ja, es ist ein Stoßgebet. Genau. Und zu diesen Vertiefungsregeln zählt eben das und noch so ein paar andere Sachen, die man auch aus, die man auch benutzen kann, zum Beispiel Ausrüstungsbeschädigungen, also so Sachen, dass die Sachen kaputt gehen durch, wenn man einen kritischen Misserfolg hat. Also wenn man eine 20 würfelt, ist es ein kritischer Misserfolg beim, zum Beispiel, wenn man jetzt mit einer Waffe schießt und dann kann man sagen, okay, bei einer 20 ist vielleicht deine Waffe jetzt kaputt, die hat Ladehemmung, die muss man mal reparieren, als Beispiel jetzt. Es gibt noch so Resistenzen gegen Gifte und Krankheiten, damit kann man spielen und eben auch Krankheiten bekommen. Dann gibt es noch Verletzungen, die man auch bei kritischen Misserfolgen kriegen kann und eben die angesprochenen Geisteskrankheiten. Und dann gibt es noch Regeln zur Regeneration, also wie regeneriere ich eigentlich Lebenspunkte und meinen Seelen, die Seelenpunkte, also die geistige Kraft, wie regeneriere ich die eigentlich? Und es gibt noch Zustände, sowas wie man leidet gerade unter Schmerz, man ist verwirrt, man, was haben wir noch? Paralyse zum Beispiel noch als körperlichen Zustand. Sowas gibt es dann eben auch noch.
Was sich mir jetzt aber grundsätzlich hier aufdrängt, ist es jetzt ein Stufensystem oder nicht?
Von den Charakteren?
Genau.
Ja, also es gibt Erfahrungspunkte. Also du hast ein gewisses Punktekontingent, mit der levelst du oder mit der skillst du deine Fähigkeiten, also Fertigkeiten, Kampfsachen, Magiesachen und Stärken, Schwächen und so. Und auch Talente. Wir haben noch Talente. Also jede Klasse hat noch eigene Talentbäume, wo man dann spezielle Fertigkeiten erlernen kann, die nur diese Klasse beherrscht. Und wenn du dann irgendwie Abschnitte spielst mit deinem Spielleiter, gibt der Spielleiter dir wieder Erfahrungspunkte. Damit kannst du deinen Charakter weiter verbessern. Also es gibt jetzt keine Level 1, Level 2, Level 3 Stufe, aber es gibt einfach Erfahrungspunkte und die werden halt mehr. Und damit kannst du deinen Charakter ausbauen.
Wir haben ein Magiesystem, wir haben Science Fiction, wir haben Hacking, haben wir auch künstliche Arme und ähnliches, also Körperteile, die ausgetauscht werden können.
Teils, teils. Also wir haben einen Kybernetiker als Klasse, ja. Allerdings haben wir noch bisher zumindest noch nicht explizit gesagt, du kannst dir jetzt diesen künstlichen Arm anbauen. Wir haben, wie ich gerade schon kurz erwähnt habe, Talente. Also Talentsysteme, das heißt, der Kybernetiker hat einen Talentbaum und er kann Implantat, also er kann Talente lernen, die implizit bedeuten, du musst dir dafür dieses und jenes Implantat einsetzen lassen. Aber dieses, du kriegst jetzt einen künstlichen Arm oder oder irgendein anderes Körperteil mechanisch ersetzt, so Cyborg-mäßig, haben wir nur über dieses Talentesystem bisher implementiert.
Was natürlich auch gerne bei Science Fiction das große Thema ist oder generell, wir kennen es auch von Star Wars, da gibt es ja eigentlich ein inoffizielles Gruppenmitglied bei Episode 4, 5 und 6, nämlich den Millennium Falcon. Wie ist es hier? Habt ihr Raumschiffe oder Transportmittel vorgesehen?
Im Endeffekt, wir haben im Basisregelwerk haben wir das nicht mit drin, weil wir uns da tatsächlich auf die Kernfunktionen im Endeffekt spezialisiert haben. Aber ja, im Endeffekt in der Galaxis, um halt von Planeten zu Planeten oder zwischen Sonnensystemen oder ganzen Sektoren oder so zu reisen, braucht man natürlich entsprechend Schiffe. Und da haben wir tatsächlich auch schon erste Autoren-Meetings zu abgehalten. Kleiner Spoiler vielleicht für manche, mit denen wir noch nicht drüber gesprochen haben, dass wir ein Raumschiff-System im Endeffekt gerade entwickeln, bei dem es dann wirklich komplett nur um das Thema Raumschiffe geht. Also sprich, wie du zum Beispiel, also erstmal, was es für verschiedene Klassen von Raumschiffen gibt, wie die Raumschiffe, also wie groß sie sind, wie viele Crewmitglieder, wie viele modulare Bauplätze du im Endeffekt in der Theorie haben könntest und so weiter und so fort. Da haben wir schon, wie gesagt, ein paar Meetings zu abgehalten, aber das wird im Endeffekt ein separater Band noch sein, weil dieses Thema ja im Endeffekt nochmal, kennst du wahrscheinlich auch, nochmal ein extra separater Part wirklich nochmal ist. Und genau, aber das haben wir auch so vorgesehen, dass wir da entsprechend du halt quasi den Millennium Falcon als zusätzlichen Spieler, in Anführungszeichen spielergesteuertes Ding, noch im Endeffekt dabei hast. Und dann haben wir auch Überlegungen dazu, wie man natürlich auch einen Raumkampf entsprechend abhalten kann. Und auch hier ist unsere Überlegung primär zu sagen, hey, wir wollen jetzt nicht irgendwie ein riesiger Schlachtensimulator irgendwie da hinsetzen, sondern es so logisch und einfach wie möglich abzuhalten im Endeffekt. Also sprich, so einfach wie unser Würfelsystem bei den normalen Charakteren im Endeffekt ist, in die Richtung es auch hinzukriegen, dass die Raumschiffe dann im Endeffekt so einfach in Anführungszeichen zu bedienen sind, sage ich jetzt mal.
Du hattest schon angemerkt, es wird ein eigener Band werden. Und was gibt's jetzt schon? Was ist jetzt schon vorhanden? Was kann man schon von euch erhalten? Vom Schnellstarter mal abgesehen.
Also wir haben unseren eigenen Shop aufgesetzt. Das ist, also unsere Website grundsätzlich erstmal selber ist nephilion.de und unseren Shop, der ist da auch mit drauf verlinkt. Das ist einfach dann shop.nephilion.de und da haben wir aktuell drei Parts mit drauf. Einer ist natürlich dieser Schnellstarter, davon abgesehen. Dann gibt es das Basisregelwerk und dann haben wir einen ziemlich geilen, wie ich finde, gut, das sagt jeder Autor wahrscheinlich von seinem Werk, einen großen Kampagnenband geschrieben, der tatsächlich in unserer Zeitrechnung aktuelles, sehr, sehr, sehr einschneidendes Event im Endeffekt widerspiegelt. Und zwar in diesem Kampagnenband geht es auch darum, dass halt eine neue Zeitrechnung im Endeffekt stattfindet. Also sprich, es ist wirklich ein Ereignis, das ist so einschneidend in die ganze Geschichte der Galaxis, dass eine komplett eigene Zeitrechnung dafür erstellt wird. Dazu haben wir ein Kampagnenband geschrieben und den gibt es auch entsprechend zu erwerben im Endeffekt, aktuell im Shop. Der ist halt wirklich komplett aufgebaut mit Hintergrundgeschichten zu den Ursprüngen, wie das alles passierte, über die Charaktere, die halt, also die NPCs, die im Endeffekt damit agieren, über die ganze Geschichte selber, also sprich ein wirklich komplett ausgearbeiteter, illustrierter Kampagnenband. Und dann gibt es jetzt tatsächlich sehr, 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 sehr neu auf Gamefound, unser Projekt, und zwar ist das ein Missionsband, der im Endeffekt die Vorgeschichte nochmal zu diesem Kampagnenband widerspiegelt. Den haben wir jetzt in die sogenannte Pre-Launch-Phase auf Gamefound gebracht. Das heißt, wir sammeln jetzt aktuell ganz, ganz, ganz viele tolle, interessierte Follower, die Bock haben, sowas halt, wie sagt man auf Gamefound, auch zu backen. Also, ne, ich glaube, so heißt es ja. Genau, suchende Interessenten, die da Bock drauf haben. Und Anfang Juni wird das dann auch tatsächlich in den richtigen Launch übergehen. Das heißt, da wird man dann diesen Missionsband dann auch sich dafür eintragen können, um halt davon ein Exemplar zu bekommen. Und dann haben wir auch noch gesagt, hey Leute, alle, die Bock drauf haben, dabei mitzumachen, können dann tatsächlich auch schöne Kombipakete dazu bekommen. Das heißt, du bekommst den Missionsband, ich sag mal, mit Regelwerk oder mit dem Kampagnenband oder mit Regelwerk und Kampagnenband. Du kannst es zusammenkriegen und dann halt aber auch entsprechend, weil es dieses Gamefound-Projekt ist, zu einem reduzierten Preis, wo wir uns gut drauf einigen konnten im Endeffekt. Also sprich, die Leute können da auch gut ein paar Euros sparen im Endeffekt. Genau, da haben wir das entsprechend alles mit eingebaut und noch zwei schöne kleine Schmankerls mit reingebracht. Wir haben ein Miniszenario für eine Person, haben wir mal geschrieben. Das ist also sprich ein kleines PDF aktuell auf der Website downloadbar. Da spielst du einen Charakter und leitest quasi für dich selber dich da durch, um halt überhaupt, wenn du jetzt gerade keinen da hast, der mitspielt, dir das mal anzugucken. Und das ist ein Ziel, ein Zwischenziel im Endeffekt, dass dieses Ding dann, wenn dieses Ziel erreicht wird, wir hergehen und sagen, hey, wir geben euch die Möglichkeit, das Ding auch nochmal als Druckding zu bekommen. Und das letzte Ziel, was wir noch mit drin haben, wenn diese Marke geknackt wird, wenn die ganzen Follower das hinkriegen, dann gibt es ein einzigartiges Regelwerkdesign obendrauf, das dann entsprechend nochmal cool und ganz anders aussehen wird. Also sprich das Cover im Endeffekt. Genau, richtig. Das sind so die Sachen, die wir aktuell vom System da haben.
Jetzt habe ich eine essentielle Frage, die mir beim Durchscrollen durch die Homepage ein bisschen aufgefallen ist. Und zwar, es steht da dick und fett überall zweite Edition und es gibt den Schnellstarter für die erste und für die zweite Edition. Was ist jetzt da der Unterschied von der ersten zur zweiten Edition? Beziehungsweise ist das relevant für jemanden, der neu hinzukommt und sich neu für das System interessiert, dass er darauf aufpassen muss, ob das jetzt erste oder zweite Edition ist?
Das ist nicht relevant. Das hat den Hintergrund, wir waren damals 2023 zum ersten Mal auf der Dreijährig-Convention. Da hatten wir die erste Edition noch dabei. Also es war quasi unser erster Aufschlag. Da hatten wir auch ein paar Exemplare verkauft und Feedback bekommen. Und wir haben uns dann entschieden, relativ schnell die Schwächen, die wir zurückgespiegelt bekommen haben, zu verbessern und haben dann eine zweite Edition rausgebracht. Man kann aber auch nur noch alles zweite Edition kaufen. Also alles ist mit der zweiten, also die zweite Edition ist das, wo alles untereinander kompatibel ist.
Genau.
Das erklärt natürlich dann einiges, ja. Ganz wichtig, wenn sich jetzt jemand dafür interessieren würde, kann er sich den Schnellstarter bzw. diverse Informationen schon von der Homepage holen. Wie ist es aber jetzt generell, wenn jemand eine Spielrunde, also einen echten Test haben möchte? Bietet ihr so was oder gibt es online oder gibt es irgendwo auf einer kommenden Veranstaltung, wo ihr definitiv sein werdet?
Also wenn wir auf einer Veranstaltung sind, die Dreijährig haben wir bislang jedes Jahr mitgenommen tatsächlich. Also gut, ich mache das auch jetzt noch nicht irgendwie Ewigkeiten. Da bieten wir auch immer Spielrunden an. Da haben wir jetzt in der Vergangenheit immer samstags und sonntags jeweils eine Spielrunde angeboten, um dann halt entsprechend den Spielern die Möglichkeit zu geben, da mitzuspielen. Dann waren wir die letzten Jahre auch immer noch auf der Aschentage-Con. Das war ist eine ganz kleine Con. Da haben wir das gleiche Spielchen auch gemacht. Und wir haben jetzt angefangen, also dieses Jahr jetzt angefangen, dass wir uns vorgenommen haben, auch über unseren Discord-Server beziehungsweise auch über externe Leute, die wir irgendwo getroffen haben oder so, da entsprechend Runden mit anzubieten. Wir haben jetzt einen Abenteuer im Endeffekt, was es noch gar nicht gibt, was auch noch gar nicht ausgeschrieben ist und so weiter, haben wir im Endeffekt schon auf unserem eigenen Discord im Endeffekt gespielt. Da haben sich ein paar Leute zusammengefunden, die da Bock dran hatten und dann haben wir das entsprechend online gespielt, immer so im, ich sag mal, 1-2 Wochen-Rhythmus, so nach dem Motto, um halt irgendwie die Leute zusammenzukriegen. Aber das war eigentlich gut machbar tatsächlich. Und ja, also für Interessenten gerne auch auf den Discord kommen. Da bieten wir immer mal wieder in der Zukunft auch ja, von den Autoren geleitete Spielrunden im Endeffekt an.
Und wegen dem Gamefound, wann wird es online gehen? Weil ihr gesagt habt, so im Juni.
Das ist direkt Anfang Juni, der 2.6. ist das schon direkt. Da geht es dann direkt auch schon los. Genau.
Und
Ja,
wie
da,
lange
also.
habt ihr es geplant, dass es freigeschalten bleibt?
2 bis 3 Wochen wird es im Endeffekt freigeschaltet bleiben. Genau, richtig. Also sprich, man hat dann entsprechend die Zeit da, sich da mit rein zu setzen. Man muss dazu sagen, das ist unser erstes Gamefound-Projekt tatsächlich. Wir haben einfach gedacht, hey, coole Sache, wir probieren es einfach mal aus. Und haben uns dann auch so ein bisschen mehr mit der ganzen Thematik auch beschäftigt. Das wird tatsächlich auch von Gamefound beziehungsweise von anderen Leuten, die das irgendwie so machen, wurde das auch so empfohlen, dass man halt diese Pre-Launch-Phase irgendwie 2 bis 3 Wochen hat und dann die eigentliche Einschreibungsphase, also sprich die Launch-Phase selber auch nochmal so 2, 3 Wochen was rum. Und man damit halt nun wirklich guten Zeitraum abdeckt. Also man kann es auch länger machen, ich glaube irgendwie bis maximal 60 Tage erlaubt Gamefound das. Aber ja, genau, das ist so die Zeit, die wir jetzt dafür gewählt haben.
Wenn jetzt das bei Gamefound positiv angenommen wird und so weiter, also gehen wir davon aus, ich bestelle dann das Gesamtpaket über Gamefound, wann würde ich es dann in Händen halten?
Also sobald das abgeschlossen ist, das ganze Projekt, also sobald wir ne, das ab, die Deadline abgelaufen ist im Endeffekt, dann dauert es zwischen 7 und 14 Tagen, bis Gamefound uns tatsächlich das Go gibt, dass alles verarbeitet wurde. Das sind immer ja so die Spannen, sage ich jetzt mal, die Gamefound da gibt. Dann würde im Endeffekt direkt schon, würden wir im Anschluss direkt den Druck in Auftrag geben, ne, weil wir es halt so gesagt haben, dass wir den Druck so managen, dass wir halt einschätzen können, also halt dann auch eine Zahl haben, mit der wir drucken können im Endeffekt, weil es sonst halt eine Glaskugel wäre und das bringt uns allen nichts. Dann halt der Druck ist und bei der Druckerei, bei der wir das machen, haben wir so die Erfahrung, dass die so, Philipp, korrigier mich, ich meine, binnen 2 Wochen haben die das entsprechend geliefert immer bislang, ne?
Ja, also 2 Wochen, 3 Wochen kommt immer drauf an.
Genau, ne?
Und also, um eine Zahl zu sagen, wenn wir jetzt, das wusste ich noch gar nicht, Manu, dass die dann 7 bis 14 Tage von Gamefront brauchen. Also ich würde mal sagen, 6 Wochen oder so, dann, wenn alles gut geht, so in nach 6 Wochen, sprich Ende Juni, Juli, Mitte August rum oder so, müsste es dann ankommen. Aber können wir auch nicht versprechen. Wie gesagt, wir machen das zum ersten Mal. Wir werden uns natürlich dann auch beeilen und das so schnell wie möglich alles fertig machen. Ich würde es mal sagen, Mitte August oder so könnte klappen.
Ja, gibt es sonst noch irgendetwas, das wir erwähnen sollten, das wir noch nicht angesprochen haben?
Punkto Website, das haben wir uns nämlich auf die Fahne geschrieben. Charakterbogen, Fertigkeiten, Talentbäume, Magiebäume und sowas. Da haben wir tatsächlich diese Sachen, die halt die Spieler auch brauchen, die haben wir bei uns auf der Website drauf. Die kann man sich als PDF runterladen im Endeffekt. Das heißt, es gibt nicht nur die eine Quelle Spielleiter oder halt diejenigen, die das Regelwerk auch haben, sondern auch wirklich die Möglichkeit für eine Gruppe. Ich sag mal, du hast 5 Leute, einer ist Spielleiter und nur der Spielleiter hat das Regelwerk. Dann hast du nicht die Situation, dass alle an den Spielleiter gebunden sind, sondern können sich alle die PDFs entsprechend runterladen und haben dann die Informationen dafür auch direkt da. Genau.
Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und wünsche euch viel Erfolg mit eurem Crowdfunding.
Vielen Dank, dass wir hier sein durften und es war ein sehr angenehmes Gespräch, fand ich. Ja, und cool, dass wir dich mal kennenlernen konnten.
Genau, vielen lieben Dank. Ich schließe mich dem Philipp da einfach an.